Heute eine neue Idee zur Jahresabschlussfolge mit Menschen rund um den OMR-Podcast aus unserem Team Julia Gümbel, Florian Rinke, Florian Severin und Chris Su.
Du meinst wahrscheinlich schön, wie wir da auf dem Ballermann zusammengefahren sind, Partyhut auf.
Naja, also Mallorca, ja. Sind wir, ich glaube, noch mit Umsteigen nach Mallorca geflogen und haben da dann die Til Schweiger-Aufnahme gemacht und sind dann irgendwie da zu seiner Finca gefahren und standen
direkt
da
neben der Finca von Jan Ulrich.
Genau.
Ist also mir auch sehr präsent.
38, 39 Grad, es war monsterheiß und wir standen da vor dem Grundstück und wussten nicht so genau, wo wir klingeln sollen und so. Es war, ist eine meiner wahrscheinlich Anekdoten in dem Podcast, die ich neben dem Besuch bei Dieter Bohlen mit am klarsten im Kopf habe. Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wir haben uns vor einigen Wochen im Team gefragt, was machen wir eigentlich als letzte Folge des Jahres? Fällt uns da was Besonderes ein? Und dann sagte mein Redaktionskollege Florian Rinke, ich glaube schon, ich komme mal mit einer Idee. Und die Idee war folgende, wir sprechen mit einem Teil der Menschen, die diesen OMR-Podcast das ganze Jahr über machen und reflektieren so das Jahr des OMR-Podcasts. Die Idee war, dass halt verschiedene Menschen, die für diesen Podcast arbeiten, auch zu Wort kommen, ihre Geschichten erzählen, dass man sie kennenlernt, dass sie ein bisschen so interner oder Behind-the-Scenes-Infos teilen, dass ich selbst befragt werde und die Fragen vorab wirklich nicht kannte, dass wir vor allen Dingen klären, wo das neue Podcast-Cover herkommt. Und dabei rausgekommen ist das. Moin Flo.
Hi. Ja, genau, wir haben uns tatsächlich gedacht, wir machen das mal dieses Jahr andersrum und nicht du stellst die Fragen, sondern wir stellen dir die Fragen und ist natürlich für ein sehr kritisches Interview eine optimale Konstellation, dass ich dein Angestellter bin, aber wir geben trotzdem unser Bestes.
Der wichtigste Angestellter, fast einer von ganz vielen wichtigen.
Und haben gedacht, genau, wir gehen mal mit dir so ein bisschen durch das Jahr und mal einfach so zu gucken, wie war das für dich, was für Anekdoten gibt es vielleicht, die noch nicht im Podcast gelaufen sind. Vielleicht starten wir mal mit der Frage, wie war das Podcast-Jahr für dich?
Also ich bin insofern ganz zufrieden, weil ich vor allen Dingen auf die Reichweitenentwicklung gucke und wir haben, glaube ich, jetzt so 15.000 bis 20.000 Hörer in dem Jahr dazu gewonnen. Das ist irgendwie für uns schon eine schöne Entwicklung. Es ist ungefähr so auch wie in den letzten Jahren davor, auf kleinerem Niveau halt. Und das wird dann jedes Jahr größer. Das ist also gutes Feedback. Aber wir sind noch lange nicht da, wo ich glaube, wo man sein müsste mit einem Wirtschaftspodcast insgesamt. Ich bin immer noch irgendwie total enttäuscht eigentlich, dass Wirtschaftsinhalte in Deutschland, in einem Land von 80 Millionen plus vielleicht noch irgendwie Österreich, Schweiz, wo ja auch irgendwie zugehört wird, 100 Millionen Menschen, dann nur zum Teil ein paar hunderttausend Wirtschaftsformate hören, wo da doch die relevantesten Wirtschaftsfiguren zum Teil drin sind. Und das ist ja auch bei uns mittlerweile so. Also ja, es ist super. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr 20 Folgen gehabt, die deutlich über 100.000 hinausgegangen sind, schon in dem laufenden Jahr jetzt.
25 sogar.
25 sogar. Also das ist echt cool. Aber ja, ich gucke mir dann Kriminalpodcasts an und Crime-Podcasts und denke, ey, das, wie kann das sein? Wir sind kleiner als irgendwie mindestens drei oder vier Crime-Podcasts. Und dabei machen wir echte Themen und versuchen echte Welt zu echte Wirtschaftskrimis vielleicht nicht, aber versuchen echte Welt zu erklären. Und ja, insofern bleibt noch was zu tun.
Gibt es denn irgendwo auf der Welt, also guckst du die US-Markt an oder sowas und siehst da irgendwelche Podcasts, wo du denkst, okay, da können wir uns jetzt für 2024 noch was abschauen?
Naja, auf jeden Fall sehe ich halt, wie sich Podcast auch in diesem Jahr bei uns sehr stark zu einem Videoformat entwickelt hat. Und ich gucke natürlich jetzt nach USA und sehe, dass da irgendwie einen Joe Rogan, einen Lex Friedman, auch große Interview-Podcasts, die auch ein bisschen thematisch anders sind als der hier, klar, aber dass die alle auch in den Bereich Video gehen. Und ich glaube, das müssen wir auch machen, haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja auch schon jetzt mittlerweile einige Podcast-Videos bei YouTube in unserem eigenen Kanal, haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres den Kanal nochmal neu gegründet, wo dann deutlich über 100.000 Views drauf sind. Klar, bei Raf Camora, aber auch bei echt vielen anderen mittlerweile, also nochmal zusätzlich zum Podcast, ist da richtig was. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, das in Zukunft weiter auszubauen. Da kann man sich, glaube ich, in den USA echt viel abgucken. Wahnsinn, wie die das machen, wie man spricht davon Podcast, aber wenn man ehrlich ist, was die da machen, ist eigentlich 360 Grad Content, Interview-Content. Und ja, da, glaube ich, sind wir auch noch nicht fertig.
Okay, ja. Lass uns vielleicht mal durch dieses Jahr so ein bisschen durchgehen. Und wir haben uns gedacht, es wäre irgendwie ganz witzig, mit dir vielleicht so ein kleines Quiz zu machen, um mal zu gucken, wie gut du den Podcast selber kennst und wie oft du ihn danach nochmal hörst und dir die Folge nochmal durch den Kopf gehen lässt. Also wir haben jetzt ein Quiz gemacht mit so ein paar Fragen. Und bei den Fragen geht es um alle Folgen, die dieses Jahr ausgestrahlt wurden. Also nicht die, die wir zusätzlich vielleicht noch aufgenommen haben, sondern alle die gesendet wurden. Und erste Frage, welcher Vorname war denn in diesem Jahr häufiger im Podcast? Christian oder Michael?
Wow. Bei 104 Folgen kann ich da eigentlich nur raten, die kriege ich jetzt nicht alle zusammengebaut, irgendwie auf Christian zu Michaels geprüft. Wahrscheinlich Christian, wenn ich mir überlege, dass sehr viele DAX-Chefs Christian heißen, das ist ja bekannte Statistik, mehr DAX-Chefs, die Christian heißen als Frauen, habe ich ja irgendwo gelesen, dann wird wahrscheinlich auch hier die Christians dominieren, oder?
Ist richtig, tatsächlich. Es waren viermal war ein Christian im Podcast zu Gast. Christian Bertermann, Christian Dahlmann, Christian Harisch und Christian Vollmann. Michael gab es aber auch immerhin dreimal. Also Michael Wachs, Michael Kassau und Michael Grewe. Und bei den Frauen, schätzt man, was da der häufigste Vorname war?
Lea? Verena?
Verena, tatsächlich. Verena Pauster und Verena Huberts.
Ja, ja.
Und es ist total witzig, wir haben zweimal weibliche Gäste, mit dem gleichen Vornamen. Und Simone hat nämlich auch Simone Salden und Simone Bargeltra, also auch zweimal Simone.
Okay, nicht schlecht, nicht schlecht.
Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen so mehr die kritischen Bereiche gehen. Hattest du in diesem Jahr mehr Aufnahmen mit weiblichen Gästen oder mehr Aufnahmen mit zwei Gästen unter den veröffentlichten Folgen?
Ich weiß, also wir haben, egal wie die Antwort ist, wir hatten auf jeden Fall natürlich wie jedes Jahr zu wenig Frauen im Podcast und es ist eine Thematik, an der wir schon auch lange arbeiten, die nicht einfach ist zu lösen und es hilft jetzt auch nicht zu sagen, dass es natürlich auch verschiedenste Gründerinnen gibt und es hätte jetzt auch mehr als irgendwie die gegeben, die wir drin haben, aber die sollen ja auch sozusagen dann am Ende 100.000 Menschen fesseln und ja, da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wo passt das vielleicht, aber trotzdem, das ist nie oder ist bislang nicht auf Augenhöhe, nicht paritätisch und wird auch wahrscheinlich in 24 noch nicht so sein, aber also ich kann nur allen sagen, die da sich das auch regelmäßig fragen, wir haben das im Blick, wir arbeiten dran, wir versuchen da wirklich auch alles und ich bin auch ehrlicherweise häufig besonders enttäuscht, wenn es dann halt Anfragen gibt, wo dann jemand sagt, nee, möchte ich nicht machen und dann bricht uns da jemand wieder weg, ja.
Na. Die Antwort ist übrigens, wir hatten Gott sei Dank mehr weibliche Gäste, zumindest das. Also wir hatten 20 weibliche Gäste im Podcast, aber nur 13 Doppelfolgen. Also wenn man solche mit einberechnet, bei denen jetzt auch ich oder Kaspar beispielsweise, Kaspar Schlenk von Finance Forward mit als Interviewpartner dabei waren.
Michael Trautmann war dabei.
Genau, Michael Trautmann noch. Und eine Schätzfrage zum Thema Zeit. Welcher Audio-Producer musste denn am längsten auf dich warten?
Oh, das ist hart. Also, es gibt ja mittlerweile, muss man erklären, drei, vier, fünf verschiedene Audioproducer, die abwechselnd irgendwie das machen. Chris ist sicherlich der, am meisten Folgen produziert, hätte ich jetzt getippt. Und wahrscheinlich auch derjenige, der am meisten warten muss. Und wahrscheinlich, ich weiß es schon selber, also ich bin da ganz reumütig, würde tippen, wahrscheinlich, ihr werdet es ausgerechnet haben, wahrscheinlich hat er so in seinem Leben jetzt, oder in diesem Jahr, 10 Stunden Wartezeit in Summe vielleicht. Könnte das hinkommen?
Wir fragen ihn einfach mal.
Hi Chris. Ich gehe hier mal rein als Gewinner des Preises der längsten Wartezeit.
Oh Mann, ey.
Ich setze mich mal zu euch.
Ja.
Das ist nämlich immer so ein Running Gag. Ich bin jetzt ja remote bei OMR, aber jedes Mal, wenn ich im Büro bin und so einen Audio-Producer irgendwie alleine auf dem Flur rumstehen sehe, dann weiß ich immer, okay, es wird gerade für einen OMR-Podcast aufgenommen.
Chris, ja, Projektmanager Florian Severin, hat jetzt auch zum Geburtstag ein schönes T-Shirt dazu bekommen.
Ich weiß,
auf dem draufsteht, ich warte auf Weste. Also ja, es ist vermiemt, das weiß man mittlerweile. 10 Stunden übrigens absolut vollkommen daneben. Also eine grandiose Untertreibung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die echte Zahl, die ich mir jetzt mal in meinem Kopf überschlagen habe, ausplaudern soll.
Also, ja, gerne. Sag mal, wie viel ist es?
Ja, ich sag's mal und vielleicht hört ihr zu Hause nur einen Piepston. aber meine Schätzung wäre 12 Arbeitstage.
Wirklich?
Ja.
12 Arbeitstage. Das heißt, Arbeitstag gilt hier als 7 Stunden?
Als 8 Stunden.
Als 8 Stunden, das wären 96 Stunden. Also ich hätte mich Faktor 10 verschätzt.
Das müssen wir piepsen. Die 8-stündigen Arbeitstage.
Okay, ja, also man muss es erklären. Ich meine, ich habe ja nebenher noch hier sozusagen die, also oder worauf wartest du ja nicht auf die Aufnahme, weil da würde ja ein Gast mitwarten und du wartest ja dann tendenziell darauf, dass wir vor allen Dingen die Rolls und die,
genau, die
Intros
Werbung
und die sozusagen das, die Verpackung einsprechen können. Und da gibt es dann so Standardtermine bei uns im Kalender, aber dadurch, dass ich jetzt hier das Wrestling-Unternehmen ja auch noch ein bisschen drum kümmere und hier und da ein Thema habe, ist natürlich dann klar, okay, diese aktuellen Themen muss ich irgendwie lösen. Und es ist dann mir teilweise echt nicht so gut gelungen, das irgendwie zu kommunizieren, frühzeitig zu kommunizieren, viele Sachen passieren. So, also
es ist auch teilweise spektakulär. Man sitzt dann da irgendwie da und sitzt mit dir, nimmt was auf. Und was dann alles an bekannten Namen plötzlich auf deinem Handybildschirm erscheint und du sagst, ja sorry, ich muss jetzt leider raus, ich muss hier mit XY reden. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendeinen Namen liegen sollte, aber...
Was war denn deine Lieblingsgeschichte? Dann erzähl mal deine Lieblingsgeschichte.
Lieblingsgeschichte? Das ist natürlich schwierig, aber Jack Dorsey. Dass man plötzlich aus einer Aufnahme rausgeht mit den Worten, ja, sorry, ich muss da rangehen. Jack Dorsey ruft an.
Das ist schon. Es war doch nicht mal Jack Dorsey, es waren die Kollegen von Block, ne? Und das war nicht er selber, also das wäre jetzt ein bisschen verrückt, das weißt du ja auch. Das waren halt die Kollegen von Block und es ging darum, ein paar Sachen zu besprechen rund um eine mögliche Partnerschaft mit Block. Ja, kann man erzählen? Das ist die Firma von Jack Dorsey. Und ich habe wahrscheinlich zu dir einfach nur gesagt, um irgendeine gute Ausrede zu haben, Jack Dorsey.
Du wolltest einfach cool wirken.
Ich wollte eine Ausrede haben, die echt ist und die irgendwie dich zumindest einigermaßen tröstet. Aber ja. Also,
aber du weißt ja, du hättest mich am meisten beeindruckt mit Uwe Boll.
Stimmt, das stimmt. Also das ist auch Chris, ich weiß es auch, All-Time-Favorite-Folge. Wann war die? Welche? Vor schon ein paar Jahren.
Oh, das ist, glaube ich, 2018, 2019. Würde ich gerne als Classic nochmal rausbringen. Problem ist nur, wirklich schlechte Qualität. Also kann man sich heute kaum noch anhören. Aber das ja auch, das kann man ja vielleicht auch mal nochmal erzählen. Die Classic-Folgen sind ja auch eine neue Erfindung aus diesem Jahr.
Aus diesem Jahr?
Glaube ich.
Und letztes Jahr schon gemacht. Letztes Jahr angefangen, aber dieses Jahr so richtig regelmäßig.
Wobei wir haben halt im Sommer auch eine größere Pause gehabt, ne, mit den Klassikfolgen, ne?
Ja.
Also da war dann einfach irgendwie, also dennoch ist es irgendwie echt ein Instrument, um halt Leuten, die erst seit neuerem den OMR-Podcast entdeckt haben, zu zeigen, dass es sich lohnt, runter zu scrollen und dass wir da teilweise vor 3-4 Jahren schon echt coole Sachen aufgenommen haben und dafür haben wir die eigentlich erfunden. Und ich meine, du wünschst dir immer Uwe Boll nochmal neu aufzulegen und Uwe Boll ist ja auch ein sehr eigenwilliger Typ, aber ich fand es auch eine super Aufnahme. Das musst du am Anfang der Corona-Zeit gewesen sein, oder?
Ja, das war relativ früh in der Corona-Zeit. Es ging auch viel um Corona und da war jetzt vielleicht auch nicht jede Aussage von Herrn Boll super unkritisch. Ja. Also da müsste man auch vielleicht nochmal drüber hören, aber ich meine, die Folge ist online, jeder kann sich sie anhören.
Aber du bist ein großer Fan.
Aber was ich noch zu den Classic-Folgen noch einmal sagen wollte, ist, weil das vielleicht auch nochmal so ein Blick hinter die Kulissen ist, die wir jetzt bisher, was wir glaube ich noch nie so wirklich erwähnt haben, diese Classic-Folgen, wenn die rauskommen, da gehen wir auch nochmal mit unserer neuen Erfahrung drüber. Das heißt, die klingen auch besser als die damaligen Folgen. Wir haben da die sozusagen nochmal neu abgemischt, neu gemastert. Und da kann man dann auch so ein bisschen merken, dass wir doch auch Fortschritte über die Jahre gemacht haben in der Erfahrung, wie man dann sowas gut klingen lässt.
Was für mich tatsächlich auch wirklich erstaunlich war, ich meine, ich habe jahrelang Tageszeitungsjournalismus gemacht und bin so gewohnt, irgendwie man produziert was am nächsten Tag nicht mehr aktuell ist, dass die Classic-Folgen teilweise besser gehört wurden nach der Neuauflage als die Originalfolge damals. Ne?
Also, was daran liegt, dass die Abonnenten
des Podcasts absolut, aber jetzt Dieter Bohlen, Til Schweiger, das sind Top-Folgen dieses Jahr gewesen. Ne? Ja. Oder jetzt Til Schweiger vor allem.
Als Classic aufgelegt.
Als Classic-Folge. Genau. Fand ich aber auch faszinierend.
Ich höre bei Chris natürlich den Frust über das Warten raus, aber ich glaube noch einen noch größeren Frust darüber, dass wir die Uwe Boll-Folge in Remote gemacht haben, machen mussten damals, wegen, das wollte ich noch sagen, wegen Corona und nicht live. Ich glaube, du wärst auch gerne zu ihm hingefahren.
Ich wäre sofort nach Mainz gedüst. Ich hätte alles gepackt, was ich gehabt hätte. Und hätte da gerne mal vorbeigeschaut. Ja.
Aber wir haben ja schon auch einige andere Reisen gemeinsam erlebt. Aber dieses Jahr warst du nicht viel mit auf Reise, ne?
Dieses Jahr war ich nicht viel mit Reise. Das kann man ja auch, also hast du ja auch vorhin angedeutet, weil jetzt sitze ich sozusagen als derjenige hier, der am längsten gewartet hat. Aber ich bin wirklich dieses Jahr auch nicht mehr so aktiv in der Postproduktion, sondern da haben wir jetzt ganz viele andere AudioproducerInnen bei uns, bei Podstars, die mittlerweile den Podcast übernehmen. Also wir sind da noch ein viel, viel größeres Team und das wäre jetzt auch irgendwie seltsam, da, dass ich das jetzt irgendwie so ohne, weil ich habe dieses Jahr tatsächlich deutlich weniger gemacht. Ich
witzig.
Bin eher der Warter.
Ja, ist total witzig, weil ich meine, du kennst die Frage nicht, aber die nächste Frage ist tatsächlich, schätz mal, wie viele Kilometer du dieses Jahr für den OMR-Podcast unterwegs warst.
Also, es werden wahrscheinlich 20.000 oder sowas so sein.
Ja, 21.000 tatsächlich.
Wow. Krass.
Wobei ich nicht genau wusste, wie lange die Kutschfahrt war.
Die Kutschfahrt, stimmt. Mit Michael Trautmann gemeinsam zu Markus Dohle nach Just. Also wahrscheinlich die Folge, nicht all time, dazu kommen wir nochmal gleich, Chris, mit der spektakulärsten Anreise irgendwie mit dem Auto nach Norddeich, dann mit dem Flieger, weiß ich noch, irgendwie von Norddeich nach Just irgendwie 5 € oder so 10 €, der Flug, 5 Minuten Flug, also ist ja so ein Mini-Flughafen, der dich drüber blickt nach Just. Und dann ist da an dem Flughafen stehen dann so Pferdefuhrwerke und dann sind wir mit dem Pferdefuhrwerk dann da zu dem Haus von Markus Dohle gefahren. Aber Chris, was ich nie vergessen werde, ist unsere erste große.
Oh ja.
Die war aber schon in 2017 oder sowas?
Nee, das war 2019, glaube ich.
Du weißt,
du meinst wahrscheinlich schön, wie wir da auf dem Ballermann zusammengefahren sind, Partyhut auf.
Naja, also Mallorca, ja. Sind wir, ich glaube, ja. Mit Umsteigen nach Mallorca geflogen und haben da dann die Til Schweiger-Aufnahme gemacht und sind dann irgendwie da zu seiner Finca gefahren und standen
direkt
da.
Direkt neben der Finca von Jan Ulrich.
Genau.
Ist also mir auch sehr präsent.
38, 39 Grad, es war Monster heiß und wir standen da vor dem Grundstück und wussten nicht so genau, wo wir klingeln sollen und so. Es war, ist eine meiner wahrscheinlich Anekdoten in dem Podcast, die ich neben dem Besuch bei Dieter Bohlen mit am klarsten im Kopf habe, ich denke, okay, krass, was man so alles, Robert Geist, die Reise, aber da warst du nicht mit dabei, ne?
Da war ich nicht mit dabei.
Das war letztes Jahr auch schon. Ne? Naja, jedenfalls, was wir vielleicht auch noch vielleicht sagen können, weil du gerade meinst, großes Team, fällt mir gerade ein, wir haben jetzt ja ein, du bist nicht dabei, weil du in Wuppertal bist, ne? Aber wir hatten ja ein, haben jetzt ein Weihnachtsessen mit dem ganzen Podcast-Team und da hat irgendwie Florian Silverin, der Projektleiter, hat alle eingeladen, die damit irgendwie zu tun haben. Also alle Audioproducer und alle im weitesten Sinne, die damit arbeiten, sind, glaube ich, irgendwie 18 Gäste oder so. Also totaler Wahnsinn. Aber es gibt ja auch krasse Karrieren. Ich meine, was wir bei Chris auch noch unterschlagen haben, du hast ja gerade dich als Warter bezeichnet, als jemand, der jetzt nicht mehr so viel in der Post-Production aktiv ist. Du bist ja mittlerweile auch vor allen Dingen von mir fortgelaufen und bist jetzt sozusagen der Co-Host bei Knossi, also eins auf die Ohren, den yeah. Podcast, den wir mit Knossi machen, das ist ja mittlerweile auch eigentlich dein Format, wo du ja auch vor dem Mikro aktiv bist, ne?
Ja, dann mache ich den Job, den Florinke jetzt gerade macht und stellt Quizfragen. Ja. Also theoretisch kann da jeder reinhören, auch das ist öffentlich zugänglich. Eins genau. Auf die Ohren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Genau.
Ich nehm jeden Klick gerne mit.
Ich habe nur gesehen, kürzlich kamst du irgendwie mit gefärbten Haaren an und ich war ganz überrascht und du hast gesagt, das liegt an dem Podcast.
Ja, ich habe mich nicht grau gewartet, sondern das war tatsächlich ein Einsatz, dass ich mir die Haare grau färbe für Eins auf die Ohren. Das ist volles Commitment. Das kriegst nicht nur du jetzt, sondern das bekommt auch der nette Herr Knosalla, der dieses Jahr auch nicht zu Gast war. Sonst auch immer gern gesehener Gast, hatten wir schon zweimal.
Stimmt, war schon zweimal Gast.
Letztes Jahr auch unter den Top-10-Folgen.
Ja.
Müssen wir im nächsten Jahr mal wieder eine machen.
Ja.
Und übrigens, also wer auch immer, finde ich, wichtiger Gast ist, also Paul Rübke gibt es ja auch einmal im Jahr. Ich habe ihm kürzlich eine WhatsApp geschrieben, hat noch nicht geantwortet. Muss ich mal irgendwie nachfassen.
Zu den Top-10-Folgen kommen wir gleich. Wir machen jetzt noch ein bisschen in unserem Quiz weiter. Vielen Dank schon mal, Chris.
Dann gehe ich schon mal weg. Genau. Nee, ich würde dann jetzt wieder tatsächlich meinen Job machen. Ich muss ja auch hier dafür kontrollieren, dass hier alles auch aufgenommen wird.
Okay.
Dass man meine Stimme zum Beispiel auch hört. Da bin ich mir nämlich jetzt unsicher, weil wir machen das ja immer ohne Kopfhörer. Das heißt, ich habe keinen Kontrollmechanismus hier, ob ich hoffentlich
Paranoia
auch drauf bin. Genau. Ja, die Paranoia kickt. Ich sag vielen Dank, dass ich dabei sein
durfte. Danke
sehr
dir,
gerne.
Chris.
Danke.
Und bitte entschuldige
fürs
nochmal.
Warten.
Genau, danke fürs Warten. Alter Schwede, das müssen wir auch im nächsten Jahr optimieren. Ich weiß, das ist brutal, aber wir müssen irgendwie optimieren.
Und vielleicht noch eine kleine Quizfrage zum Rausgehen von mir. Wir können es vielleicht auch rausschneiden. Aber was glaubst du, ist denn, wie viel hat das Podcast-Studio gekostet, in dem du nicht mehr aufnehmen möchtest?
Oh ja. Das hat wahrscheinlich, ich habe die Zahlen sogar irgendwann mal gehört, 80.000, 90.000 Euro gekostet. Wir haben nämlich zwei neue Studios hier gebaut bei uns. Und eins davon ist verflucht aus meiner Sicht. Also ich bin wirklich kein esoterischer Typ oder keiner, der irgendwie, aber wir hatten da, ich glaube, drei
Andrea
Aufnahmen. Andrea Petkovic-Aufnahme war total schwierig. Die Aufnahme remote mit dem David Allemann war in dem Studio. Die war wirklich eine Grauen. Ich habe mich so geschämt. Der David Allemann dachte auch, mit wem hat er das denn hier zu tun? Und noch eine dritte Folge, meine ich, war da, wo wir das Studio ganz neu hatten. Und ich dachte, ey, jedes Mal, wenn wir da reingehen, klappt es nicht. Und ich bin auch frustriert, weil ihr habt in dieses Studio kein Fenster zur Aufnahmekabine eingebaut. Und das hat mich auch noch für riesen internen Ärger gesorgt. Da habe ich Stunk gemacht. Das gebe ich auch zu, dass man irgendwie aus dem Studio heraus nicht reingucken kann in die Produzentenkabine. Aber okay, also deswegen sind wir jetzt im anderen neuen Studio. Das hat auch viel Geld gekostet und da fühle ich mich wohler.
Konnte ich doch noch im letzten Moment den Puls noch mal ein bisschen nach oben treiben. Das war schön.
Ja, genau.
Und,
danke dir, Chris, danke dir.
Ja, ja, gar kein Problem. So, Entschuldigung, Flo, dass ich
alles
dich
gut,
jetzt erwarten lassen.
Ich ziehe mich nun zurück. Ja. Viel Spaß.
Vielen Dank.
Chris, danke, Chris. Kann das schon vor mir.
Absolut,
vor.
Ja,
er
absolut.
Hat das sofort, ja, die
Mega-Routine.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Jetzt sind wir mit dem Quiz-Teil durch und haben gedacht, so, wir gucken auch nochmal oder wir stellen auch nochmal so ein bisschen vor, welche Folgen in diesem Jahr besonders gut gelaufen sind. So, ne? Es geht um Zahlen im OMR-Podcast und das deswegen haben wir uns mal die Veröffentlichungszahlen oder die Abrufzahlen angeguckt. Und auf Platz 1, wenig überraschend, glaube ich, wer würdest du sagen?
Oh, so einfach ist es gar nicht. Ne? Wahrscheinlich doch Raff jetzt, oder?
Joko Winterscheid.
Ah, okay, aber da muss man sagen, das war auch die Folge Anfang des Jahres. Die war im Januar, ne? Und ja. Hat natürlich ein ganzes Jahr Zeit gehabt, die Raff-Folge jetzt, die wird wahrscheinlich größer werden, aber die ist ja erst ein paar Wochen raus, ne?
Genau, wobei man sagen muss, Joko ist damals wahnsinnig, ich glaube, der war nach 4-5 Tagen schon auf 100.000 Streams, unfassbar gut gelaufen, aber grundsätzlich hast du recht, ne? Also man sieht schon in den Top 10 Zahlen, dass die Folgen, die natürlich besonders lange Zeit hatten, auch die Hörerzahlen aufzubauen, häufiger in den Top 10 vertreten sind. Auch das Beispiel, Platz 2 ist auch schon im Mai gelaufen. Das war die Folge mit Mario Götze. Wie war das für dich? Also, wie bist du zu Mario Götze als Podcast-Gast gekommen?
Ach, wir haben uns angefangen vor Jahren schon mal bei LinkedIn irgendwie zu schreiben oder dann irgendwie per WhatsApp einmal so hin und her zu texten. Und ich wusste, dass er zuhört. Und ich verfolge natürlich, was er seine ganzen letzten Jahre gemacht hat, zumindest irgendwie sportlich und auch ein bisschen wirtschaftlich.
Können wir uns vielleicht mal anhören kurz?
Ja, also die Idee oder Strategie generell ist schon so ein komplementäres Portfolio aufzubauen. Das heißt auch alle Stages abzubilden von Angel, wo ich relativ viel beteiligt bin, relativ frühphasig Pre-Seed zu machen, bisschen Later-Stage-Themen zu machen und auch PE abzubilden. Dann wird es auch darum gehen, irgendwie Geografien abzudecken und Industries. Ja. Aber am Ende geht es mir viel halt auch um Beziehungen und die investieren ja meistens dann auf Series A und Later und dadurch, dass ich halt eine relativ frühphasige Strategie habe, sind für mich halt gerade die Fonds irgendwie Seed bis Series A deutlich spannender. Deswegen ging es da viel auch um Netzwerkaustausch, Ökosystem kennenlernen und dieses Portfolio da, in dem
sie. Da gab es auf jeden Fall auch.
Hätte man nicht gedacht, dass es ein Fußballer ist, oder?
Hätte man nicht gedacht. Aber ja, Mario kennt sich extrem gut aus. Es gab danach auch irgendwie auch ganz lustige Memes, so wo dann irgendwie Sport, ich glaube, war 11 Freunde, war das so, oder ich weiß nicht, wo das kam. Ich glaube, in der Bild war es dann auch so, haben sie Mario Götze noch nie reden hören. Ja, aber er kennt sich ja von dem Thema aus und ist da sehr nah an seinen Investments dran. Und ich meine, die Sprache wird jetzt ja hier OMR-Hörer nicht ganz so überraschen. Das sind ja jetzt auch so die Vokabeln der Digitalwelt oder der Gründerwelt. Naja, und er ist halt Teil dessen und man kennt ihn ja erstmal nur als Fußballer.
Tatsächlich, also bei mir ist ja auch so, ich höre die Folgen dann ja immer quasi oft nach den Aufnahmen, weil du dann ja bei den Gästen auch häufig gerade jetzt bei Reisen, Mario Götze war in Frankfurt, alleine bist. Und das war auch eine Folge, die mir innerlich echt gut gefallen hat.
Aber alleine nicht, sondern meistens Audio-Producer.
Ja, Audio-Producer, genau, ja. Und Video-Producer. Platz 3 wirklich für mich der größte Überraschungserfolg dieses Jahres, weil es auch tatsächlich sehr intern wir im Vorfeld diskutiert haben, ob wir die machen sollen oder nicht. Jakob Mehren, der Immobilienunternehmer.
Ja, also ich konnte das am Anfang auch gar nicht so richtig zuordnen, aber dachte mir so, klar, Immobilien ist schon interessant und wie er dieses Immobilienspiel halt neu spielt über Social Media, fand ich interessant, aber ich hätte nicht gedacht, dass das halt so krass gehört wird und dass halt so viele Leute auch den Jakob auf dem Zettel haben. Und ja, manchmal bleiben ja auch Fragen zurück. Ich bin dann aus der Ausnahme rausgegangen und habe trotzdem jetzt nicht 100% alles verstanden und das Gefühl, ja, das ist jetzt genau so, sondern er hat sich jetzt sicherlich auch einfach sehr viel Medienerfahrung, hat da, glaube ich, eine sehr gute Geschichte erzählt. Vielleicht hat das Jahr nochmal bei ihm was verändert, weiß ich nicht. Die ganze Immobilienwelt ist ja doch irgendwie im Umbruch, sag ich mal. Aber ich fand das irgendwie schon auch lehrreich, interessant und er ist da auf jeden Fall jemand, der viele Leute interessiert.
Ja. Platz 4 finde ich auch total interessant, unsere 600. Folge, Dieter Müller.
Ah, Motel One, ja. Das war auch eine super Folge. Bin ich extra an Chiemsee gefahren, haben wir ihn am Chiemsee getroffen. Und gibt es ja auch die Fun Fact, dass ich mit seinem Sohn zusammen studiert habe, dem Daniel, der jetzt auch als CEO ist oder Co-CEO ist bei Motel One. Aber klar, den Dieter Müller habe ich entsprechend schon seit jetzt 20 Jahren im Blick. Und ja, bin Nutzer seines Produkts und fand das auch eine super Folge. Vor kurzem hat mich der Atze Schröder darauf angesprochen. Zum Beispiel sagte, Mensch, irgendwie, das wäre seine Lieblingsfolge gewesen und das ging einigen so. Das, glaube ich, so die Hotellerie-Leute, für die war das, gibt ja auch nicht viele Interviews, war das, glaube ich, eine große Folge. Ja.
Ich glaube tatsächlich, was wir auch in den Zahlen sehen, ist, dass diese Familienunternehmer generell oder diese Unternehmer, die über Jahrzehnte hinweg was aufgebaut haben, dass die auch immer extrem stark gehört werden, bei uns, muss man sagen. Und eine Legende aus einem ganz anderen Bereich, Platz 5, Boris Becker, wahrscheinlich auch so ein Lebenstraum von dir, den mal zu interviewen.
Ja, also generell, den mal so, ja, überhaupt den kennenzulernen. Ich bin natürlich schon damit aufgewachsen und sehr, sehr beeindruckt, so wie das früher alles so war, hab ihn dann weiterverfolgt und dann Anfang des Jahres persönlich kennengelernt über den Raphael Brinkert, den Werber und der auch jetzt für den Boris Becker arbeitet und dann ja auch zum Festival geholt. Dann haben wir irgendwie auf dem Festival gemeinsam mit Katrin Gilbert, der den Boris interviewt, dann auch irgendwie eine Beziehung aufgebaut, dann ihn nochmal getroffen. Und das Lustigste war eigentlich, ich war eingeladen von Hugo Boss, den verstehen wir uns ja auch und haben da eine Beziehung zu. Und dann hatte mich der Daniel Grieder eingeladen zu einer Modenschau in Mailand. Und ich war noch nie auf einer Modenschau und dachte mir, oh gut, guckst du dir mal an und wird für die Beziehung zu Hugo Boss sicherlich nicht schaden. Und bin ich da an einem Freitagabend hin und kam da an und da waren da halt so im Wesentlichen Mailänder Modeleute. Und ich so, ja gut, ich kenne jetzt niemanden, was mache ich jetzt hier? Setze ich mich auf meinen Platz und gucke mir die Modenschau an und vielleicht lernt man den kennen. Und dann kam ich da rein, aber es waren echt sehr viele Fremde und dann erkannte ich so ein, zwei Deutsche, die ich irgendwie aus dem PR-Kommunikationsumfeld kannte. Aber auch nicht gut, und die waren da irgendwie beschäftigt. Und dann dachte ich mir, okay, das wird eher ein langweiliger Abend, mal gucken. Und dann kam ich da rein in diesen Saal und dann war da Boris Becker, der lebt ja in Mailand. Und dann bin ich hier, Moin Boris! Und dann habe ich in Boris Becker und seiner Familie diese Modenschau verfolgt. Ja, und das war schon, wo ich dachte, ey, verrücktes Leben, jetzt sitze ich hier auf einer Modenschau in Mailand mit Boris Becker und kenne keinen außer ihn. Aber es war sehr angenehm, sehr sympathisch.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo so die Wege durch den OMR-Podcast oder durch OMR einen so manchmal hinführen. Aber lustigerweise haben wir auch mal so diesen Effekt, es geht auch andersrum, ne? Also es gibt auch Leute, die bei dir in den Podcast kommen oder die hier sozusagen, die du interviewst und die da irgendwas erzählen, was am Ende zu was anderem führt. Das hatten wir auch dieses Jahr einmal. Das können wir uns auch mal anhören. Das ist tatsächlich dann unsere Platz 6 der meistgehörten Folgen des Jahres.
Ich glaube, dass der Output nicht ausreicht, dass ein Kunde einfach nur sagt, ach, ich saß hier auf dem Ding. Sondern ich glaube tatsächlich, um jetzt kurz ernst zu sein, dass man ja Geschichten erfinden könnte. Also nicht nur erfinden, sondern kreieren könnte. Also, dass man tatsächlich kreativ, also Lufthansa braucht Geschichten. Das ist ein emotionales Produkt, eine Reise nach Bogota oder eine Reise nach Chile oder eine Reise wo auch immer. Ich habe zum Beispiel 98 Länder bereist in meinem Leben und mir fehlen noch zwei.
Der Formel 1 Wahl, ja.
Da ein Haken hinten dran auf 100 wäre eine voll geile Geschichte mit Lufthansa.
Ja, Paul Rippke droppt im Podcast, dass er gerne mal mit Lufthansa eine Kooperation machen würde. Und ich habe mir das mal angeguckt, bei LinkedIn hat ein Marketingverantwortlicher von Lufthansa unter diesen Beitrag von dir dann damals gepostet. Paul, let's chat. glaubst du, dass der das absichtlich gemacht hat?
Ja, bei Paul, das ist ja auch so ein bisschen Pauls Lifestyle, dass er das so macht. Aber ich meine, es gab ja die Beispiele, die nicht absichtlich waren, ne? Von Pamela Reif mit den Fertighäusern von von Til Schweiger und den Kreuzfahrten, meine ich, waren es damals schon länger her. Aber vor kurzem ist mir nochmal ein anderes Beispiel eingefallen. Und zwar der Chris Bostschick, der ist einer der Gründer von Beastin. Die waren schon vor Jahren da, diese Sneaker-Stores Beastin. Und die haben dann auch im Podcast davon erzählt. Und dann im Anschluss daran ist Beastin verkauft worden. Also haben sich jemand gemeldet und meinte, ich habe es gehört, ich würde gerne die Firma kaufen. Und dann hat der Chris mit seinem Partner die Firma verkauft und der Chris macht jetzt was Neues mit Tim Meltzer zusammen. Also echt, wir kannten uns vorher überhaupt gar nicht. Und da ist viel draus entstanden. Und da bin ich ehrlicherweise schon auch irgendwo, ja, zumindest mal kurz stolz. Ich denke, Mensch, cool. Und wenn ich den Chris hier irgendwie sehe, der lebt ja eigentlich in München, dann sagt er jedes Mal, danke für die Kohle. Also, ja.
Ein anderer Stammgast, über den wir auch gerade schon gesprochen hatten, der schon dieses Jahr auch unser häufigster Gast war, Pip Klöckner auf Platz 7. Auch wirklich, muss man sagen, die Folgen mit ihm immer gut gelaufen, auch unsere Konzeptfolgen. Also ist jetzt nicht in den Top 10, also auf den Plätzen 8, 9, 10 kommen jetzt irgendwie Marcel Remus, starke Folge, Rocco Bräuninger von Amazon, der Deutschlandchef, starke Folge und Godo Röben und Insa Mohr. Aber tatsächlich unsere Konzeptfolgen waren auch unter den Top 20 dieses Jahr, also auch sehr weit vorne.
Haben ja. Wir auch, glaube ich, Social Media mäßig gut begleiten können und ja, Pip auch immer ein starker Gast sowieso.
Aber ich glaube, Godo Röben auf Platz 10 war auch etwas, was mich überrascht hatte. Ex-Marketing-Chef von Rügenwalder, diesen ganzen Veggie-Weg eingeschlagen. Hatten wir am Anfang auch nicht gedacht, dass der
null,
so funktioniert.
Null, hätte ich nie gedacht. Also das hätte ich nie gedacht, dass die Folge so gut läuft. Ne.
Was waren denn deine persönlichen Highlights des Jahres?
Also podcastseitig, also vielleicht zu sehen, dass es überhaupt geht, dass man 104 Folgen machen kann auf einem guten Niveau, wo ich jetzt auch kaum eine Folge habe, wo ich denke, da muss ich mich für entschuldigen, also eigentlich gar keine. Dass es überhaupt klappt, sich mit dem Podcast irgendwo zu etablieren in Deutschland, das ist schon... Und es gibt viele Momente, wo ich dachte, hätte ich mir das jemand vor Jahren erzählt, hätte ich irgendwie eigentlich gar nicht glauben können. Und da, auch da gab es jetzt wieder Momente dieses Jahr, was sich über den Podcast für Türen und so geöffnet haben, was es für Begegnungen gab. Ist so das eine Highlight. Ich habe auch wirklich lange gehofft, mal eine Tote Wolf-Folge machen zu können. Ich fand sie ziemlich gut. Das war ein Highlight, da war ich nachher auch total erleichtert, weil ich eigentlich immer fast mehr angespannt bin bei den Remote-Folgen, weil man immer denkt, okay, die Technik irgendwie gleich ist irgendwie irgendwo Netzwerk oder irgendwas. Da hat man den Termin quasi nicht nutzen können. Also das war das letzte Mal, wo ich dachte, okay, Gott sei Dank ist die jetzt gut irgendwie aufgenommen worden, weil es auch remote war. Ansonsten, ja, ich meine, so die Reise da nach Jüst mit Michael, das war einfach sehr angenehm. Generell habe ich jetzt ein bisschen so die Idee, wenn ich schon reisen muss, so viel. Aber dadurch, dass es ja auch mittlerweile sich lohnt, nehme ich ab und zu mal gerne Freunde mit. Ne? Also, dass man dann irgendwie nicht den Tag jetzt alleine irgendwo hinfährt oder mit dem Audioproducer zu zweit, sondern dass man dann noch einen Kumpel mitnimmt. Bei Michael Trautmann war das halt so, der hat ja auch einen eigenen Podcast, On the Way to New Work, aber mittlerweile macht es mir auch Spaß und ich freue mich jetzt. Ich habe jetzt irgendwie im kommenden Jahr auch wieder New York-Folgen geplant. Da gibt es ein paar deutschsprachige und auch englischsprachige coole Gesprächspartner. Und dann ja, zu gucken, vielleicht mit einem Kumpel dann nach New York zu fahren und da gleichzeitig auch noch irgendwie das Leben zu genießen und halt aber auch zu arbeiten. Das ist eigentlich ganz cool.
Ich hätte gedacht, dass du tatsächlich Andreas Tümmler sagst, weil das war für mich mein absolut persönliches Highlight des Jahres. Ich war ja auch mit in Rüdenau bei ihm und habe mir diese Whisky-Distillerie angeguckt. Und da habe ich auch nochmal einen Ausschnitt mitgebracht, der, glaube ich, ganz gut beschreibt, wie diese Aufnahme gelaufen ist.
Ja, und wir hatten da, ich habe hier so ein Lagerfeuer und einen Whisky-Club und dann hatten wir so ein Tasting mit 20 Whisky-Freunde Rüdenau-Fans und so und wir haben uns dann echt komplett zugetrönt. Der David hat halt da Granaten an Whiskys präsentiert, 20, 30, 40 Jahre alte Whiskys. Und die meisten sind so nach dem 15., 20. Whisky komplett ausgestiegen. Zum Schluss war nur noch der David und ich und irgendwann bin ich in Unmacht gefallen. Und ich bin dann früh so im Morgengrauen an meinem verglühten Lagerfeuer aufgewacht und keiner war mehr da und der David war auch weg. Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, wo ist denn der David Heinz? Da sagt er, der ist so irgendwie um 9 Uhr mit dem Auto losgefahren nach Frankfurt und weggeflogen. Sag ich, der hatte mindestens 3 Promille, ja. Oder 4, ja, Gefühl. Ja, aber egal, der verträgt das halt, ne? Und 2 Wochen später, ich konnte mich an eigentlich nichts mehr erinnern, sondern nur, es war ein geiler Abend und die Whisky-Club-Leute waren alle geflasht und super, sowas haben sie noch nie erlebt, solche Whiskys, so ein Master-Distiller und dann 2 Wochen später ruft mich meine Assistentin an, die Doris, und sagte, du hast was bestellt in Schottland. Sag ich, wie, nee, was denn? Ja, keine Ahnung, da kommen hier kommen lauter Rechnungen rein. Sag ich, was denn zum Beispiel? Ja, Anzahlung für 2 Kupferpotstills, 2x 480.000 Pfund. Dann sage ich, und was sonst noch? Sie so mit dem Taschenrechner, klack, 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 wir haben schon 2,5 Millionen Euro auf der Uhr. Und dann sage ich ja, und wer hat den ganzen Mist bestellt? Und dann sagte ein David F. Heinz. Und dann sage ich, welche Firma denn? Tümmler GmbH, sage ich, gibt's doch gar nicht. Sagst du, nee, hast du da eine gegründet? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Sehr seltsam, ja. Ich konnte mich aber an nichts mehr erinnern. So ein bisschen hat es mir gedämmert und dann habe ich den ganzen Tag den David versucht zu erreichen und dann abends rief er mich endlich zurück. Ich wollte ihn fragen, was ist denn da los? Was ist das für eine Scheiße hier, ja? Und dann sagt er, Andy, ich habe es genau so gemacht, wie wir es am Lagerfeuer besprochen haben im Morgengrauen, ja. Ich bin gar nicht mehr nach Dublin zurückgeflogen. Ich habe einen Flug umgebucht, bin direkt hoch nach Edinburgh. Hab die ganzen Equipment Orders geplaced und die ganze Distille bestellt, das ist alles am Laufen und wir bauen die größte Whisky, Single Malt Whisky Distillerie in Kontinentaleuropa. Yeho, ja, und alles total geil, ja. Und ich so, ja, was kostet mich der ganze Spaß? Ja, er hat keinen Businessplan gemacht bis jetzt, ja. Das so? Müssten wir noch nachholen.
Ja, das war also tatsächlich diese Geschichte, wie er da mit besoffenem Kopf irgendwie mit seinem Kollegen beschließt, eine Whiskybrennerei zu machen und da diese Rechnung reinflattern. Das fand ich großartig. Man muss ja auch sagen, er hat natürlich dann auch bei der Aufnahme Live-Tasting quasi parallel mit dir gemacht. Und es war einfach so lustig, weil ich bin mitgefahren und ich bin ja tatsächlich auch so privat jetzt, ich bin kein mega Whisky-Experte, aber trinke dann doch hin und wieder mal ganz gerne Whisky. Und ich wollte mir unbedingt so eine Flasche von ihm kaufen und hatte dann ja im Vorfeld mit ihm besprochen, dass ich ihm eine Flasche abkaufen möchte aus diesem Shop. Und er sagte, nee, mach mal erstmal die Aufnahme und so und danach und keine Ahnung. Und dann
wollte der genau, der wollte dir dann richtig viel schenken. Und
dann wollte, genau,
ich
wollte,
bezahle das, ich bin Journalist, ich bezahle
das. Genau, ich habe gesagt, ich muss es bezahlen. Und ich wollte eigentlich diese 50 Euro für diese Flasche einfach dann bezahlen, aber die Kasse hatte schon zu. Und dann musste ich die in so eine, hab die gesagt, okay, dann tue ich die in so eine Spendenbox. Und dann sagte er, nein, du brauchst noch Gläser. Dann musste ich aber 30 Euro für Gläser. Und, dann, und du brauchst einen anderen Whisky. Und am Ende hatte ich da irgendwie 150 Euro in diese Box gesteckt. Und,
also ehrlich gesagt, journalistischer Tugenden, da sich nichts schenken zu lassen.
Genau. Dann habe ich dich zum Bahnhof gefahren und du hattest auch so eine Tasche und hast gesagt, ach komm ey, ich lasse alles bei dir im Auto, weil ich muss jetzt nicht mit in der Bahn schleppen. Und dann hatte ich den ganzen Kram doch noch dabei.
Aber man muss dazu sagen, also die Aufnahme war jetzt in sich spektakulär, weil halt ein Typ hingeht und 30 Millionen oder 20, was auch immer, aus eigenem Geld immer eben in die Hand nimmt und da irgendwie auf dem Land bei Frankfurt da so eine Distillerie hinknallt. Das war schon irgendwie so skurril. Aber der Andy Tümmler, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, der war in den Nullerjahren, in den frühen Zehnerjahren, würde ich so sagen, eine absolute Legende der deutschen Startup-Welt. Der war Investmentbanker mit seiner eigenen Firma und hat alle großen Digitalfirmen damals verkauft und dabei beraten und diese und daran auch dann selber Millionen verdient. Hat da diese Deals gemacht mit Daily Deal und Zanox und wie es alles hieß, war immer eher so der Banker dabei, der den Gründern geholfen hat, das zu verkaufen und dann da kriegt man immer Prozente ab. Und der ist damit schwer reich geworden und jeder kannte den. War, glaube ich, auf dem Cover von Business Punk. Und dann ist er einmal verschwunden und man hat von dem jahrelang nichts gehört. Und dann hat mir wer erzählt, Mensch, den Andy Tümmler habe ich mal wieder getroffen. Ich so, ach krass, ja, was macht denn der eigentlich? Und dann hieß es ja, der hat jetzt eine Whisky Distillerie gegründet und nicht so viel. Jetzt dachte ich, so ein kleines Ding wie als Hobby irgendwo und dann stellt sich raus, nee, der meint es wirklich ernst und war immer schon so ein Party-Typ und hat es dann, also insofern, Podcast kann man sich anhören, alleine aufgrund dieser zwei Lebenswelten und Lebenswege von dem Andi.
Ja, absolut, aber ich glaube, das ist auch so eine Folge, an der man ganz gut erklären kann, wie so ein Podcast überhaupt inzwischen aussieht. Ne? Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass inzwischen Video auch eine Komponente spielt und ich dachte, das müssen jetzt auch nicht wir beide nur besprechen, sondern am besten unser Kollege Flo Severin, der für die ganze Organisation auch maßgeblich verantwortlich ist, dass wir den mal dazu holen, dass er mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählen kann, wie so eine Ohrmeer-Podcast Organisation überhaupt aussieht.
Noch ein Mensch aus dem Sauerland, du bist ja aus dem Rheinland,
aber erst aus Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall.
Auch noch ein Nordrhein-Westfalen. Ich bin in der Ruhrgebiet, Rheinland. Genau. Hier kommt das Sauerland. Hallo Sauerland.
Und noch ein Schalker, ne?
Guten Tag. Na, wie geht's euch? Ja, Sauerland und Schalke.
Ja, deswegen hast du den Job. Ne? Das sind die Zahlen, für die wir dich eingestellt haben.
Genau, absolut. Vorname musste gleich sein wie bei der Redaktion, damit es keine bei den Mails relativ einfach ist, sich das zu merken. Und Flo, erzähl mal bitte so ein bisschen. Ich meine, mir brauchst du eigentlich nicht erzählen, aber den Leuten, die zuhören, wie entsteht denn überhaupt so ein Podcast? Also was musst du alles organisieren, bis dann am Ende wirklich die Aufnahme stattfindet?
Ja, also wir haben ja so ein bisschen die Vision oder ja, uns vorgenommen, dass wir immer spannende Gründer oder Personen aus der Wirtschaftswelt, aus der Politik, manchmal auch Influencer oder Sportler im Podcast haben. Und dazu sammeln wir einfach immer im ganzen Team, in der Redaktion. Manchmal schicken uns auch Kolleginnen und Kollegen von OMR Gästevorschläge zu und die sammeln wir immer alle, besprechen die in unserem zweiwöchentlichen OMR Podcast-Schuhfix. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass wir den Gast oder die Gästin spannend finden, dann fragen wir die auf jeden Fall an und in den meisten Fällen hoffen wir natürlich, dass es klappt oder in den meisten Fällen sagen unsere Gäste zum Glück mittlerweile zu. Und wenn wir dann die Aufnahme haben, findet die entweder remote statt, also online, oft auch bei uns in unseren Studios. Wir haben mittlerweile 5 Podcast-Studios hier bei uns im Büro, 2 komplett neu, hatte Philipp ja eben auch schon angesprochen. Die sind auch voll mit Videokameras ausgestattet, das ganze Videothema und YouTube-Thema. Ist mittlerweile auch sehr wichtig für uns.
Flo, du bist ja auch dann hier oft in Hamburg vor Ort bei den Aufnahmen dabei. Hattest du so ein Highlight dieses Jahr, wo du sagst, das war eine Folge, die hat dir gut gefallen?
Also ich war vor meiner Zeit bei OMR schon sehr lange regelmäßiger Hörer vom OMR-Podcast. Und ich fand eigentlich die Genese von dahingehend immer ganz spannend, dass wir früher sehr viele Gründer-Stories hatten. Mittlerweile haben wir auch sehr große Unternehmer, Konzerne, Influencer dabei. Und deswegen gefallen mir oft auch immer noch die richtigen Gründerstories sehr gut. Und ich fand sehr spannend den Gründer von Coffee Fellows, Stefan Teves. Der hat ja auch sehr offen im Podcast gesprochen über seine Zahlen, über die Umsätze, was so ein Laden, ein einzelner Laden an Umsatz bringt, was das meistverkaufte Produkt ist und wie viel Marge da drin steckt. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und in der Recherche vorab hatte ich auch schon gesehen, es gibt eine ganz lustige Anekdote von der Eröffnung der Läden. Die haben sich ja damals quasi in den USA so ein bisschen das Starbucks-Prinzip abgeschaut und nach Deutschland eingeführt. Und zwar 1:1. Und in den USA gab es ein Rauchverbot und eine Selbstbedienung. Und in Deutschland war das damals eigentlich undenkbar. Die Selbstbedienung ist geblieben. Und beim Rauchverbot, hat Stefan Teves meinem Interview erzählt, hat er nach einer halben Stunde nach Eröffnung des ersten Ladens einen Mitarbeiter zum Großhandel geschickt, einen Aschenbecher kaufen. weil das ging einfach damals in Deutschland nicht. Und solche Geschichten, solche Anekdoten finde ich eigentlich immer sehr spannend. Haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen von den Hörern, die bei Spotify gibt es ja die Möglichkeit, uns auch Feedback zu geben zu den Folgen, die wir uns auch sehr gerne durchlesen.
Nicht also, nur bei Spotify, aber da auch. Also ich meine, ich kriege relativ viel bei Instagram.
Genau, weil bei Spotify auf der Plattform ist ja die einzige Podcast-Plattform, wo man direkt Feedback hinterlassen kann zu der Folge. Bei Apple Podcast geht das leider noch nicht. Falls ihr Feedback zu den Folgen habt, hinterlasst uns die auch sehr gerne dort. Wir lesen die uns immer generell durch.
Erklär mal vielleicht generell so ein bisschen, wie du überhaupt, also was machst du genau? Weil du machst ja nicht nur am Ende die Organisation, dass wir jetzt hier im Studio sitzen können, weil du es vorher gebucht hast oder dass die Kameraleute da sind, sondern du machst ja auch sehr viel. Ja,
du machst auch andere Podcasts. Digitale Vorreiter oder Aktien wird schwer. Du bist ja
digitale VorreiterInnen mache ich nur als Backup, muss man dazu sagen. Da ist meine Kollegin Henrike ja zum Glück mit am Start.
Aber du bist ansonsten hier auch ein bisschen das Schweizer Taschenmesser.
Ja, ohne Aktien wird schwer gehört noch dazu. Omer Rabbit Hole mit Flo zusammen. Also ein bisschen so den Wirtschaftsschwerpunkt hier bei unseren hausinternen Podcasts. Wenn wir nächste Woche unseren Lunchtermin zum Jahresabschluss haben, sind 18 Kolleginnen dabei. Und da ist natürlich gerade bei so einem großen Team, was am ganzen Podcast arbeitet, enorm wichtig, dass alle wissen, was zu tun ist, dass alle wissen, welche Folge als nächstes kommt. So ein bisschen als zentrale Schnittstelle, wenn Leute Fragen haben zu den Folgen, was wir genau machen.
Bei den 18 Leuten sind dann wahrscheinlich auch alleine 4 oder 5 Audioproducer, ne?
Genau, 4 oder 5 Audioproducer.
Die Wochenendschichten haben und sowas, ne?
Genau, wir haben ja eine Sonntagsfolge, die wird von einem Kollegen geschnitten, eine Mittwochsfolge, die wird von einem anderen Kollegen geschnitten. Das ganze YouTube-Thema haben wir unsere Kollegin Julia, die ihr gleich noch hören werdet, die sich darum kümmert. Natürlich auch Grafik für die Cover, für Social-Media-Grafiken. Also da kommt schon sehr viel zusammen. Es ist leider nicht so, dass man auf den Knopf drückt und der Podcast startet und der wird danach ungeschnitten veröffentlicht.
Was man echt krass merkt, es ist halt so ein Podcast, wie wir ihn betreiben mit 104 Folgen und auch einem gewissen Reichweite vielleicht dahinter oder als Produkt am Ende, ist schon lange mehr als ein One-Man-Job. Es gibt ja immer noch, ich weiß, ich habe es ja früher auch mehr oder weniger alleine gemacht oder mit ganz wenigen Ressourcen.
Und es gibt auch tatsächlich so, also habe ich das Gefühl, man merkt auch so ein bisschen, dass halt einfach jetzt sehr viele Leute daran arbeiten, weil manchmal Leute in den Podcast kommen, Jakob Mehren zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, ob du das entdeckt hattest oder, also du Flo oder Noah Leidinger, der ja auch ohne Aktien mit schwer macht, aber der kam aus so einer Ecke, Rolf Zukowski beispielsweise war so mein Wunsch-Podcast für dieses Jahr. Also ich glaube, das merkt man halt auch, dass da einfach Leute mit unterschiedlichen, aus einer unterschiedlichen Lebensphase, unterschiedliche Blickwinkel dass die halt dabei sind. Flo, vielleicht nochmal so ein bisschen jetzt mit Blick auch aufs neue Jahr, also auf 2024. Was organisierst du gerade? Wir machen ein Live-Event. Was hast du noch für Themen, die irgendwie nicht nächstes Jahr wichtig werden?
Genau, also gerade bin ich vor allem dabei, unser Live-Podcast-Event zu organisieren, was wir am 11.01. auf der Reeperbahn machen werden, im Schmidtchen-Theater.
Clever eingebaut hier, kleine Werbung.
Zusammen mit unserem Stammgast Pip Klöckner, der dabei ist. Ist leider schon ausverkauft. Mal schauen, wenn es sehr erfolgreich wird und uns sehr gut gefällt und auch den Zuhörenden natürlich sehr gut gefällt, ob das vielleicht eine Serienauflage wird, die wir vielleicht machen können.
Also deine Idee eigentlich, ab und zu mal
ein kleines Live-Event zu machen. Am Ende, ich glaube, man sieht ja auch, dass viele Podcasts inzwischen Live-Formate auch geworden sind, ne? Also dass die wirklich auch es schaffen, irgendwie größere Bühnen zu füllen, dass man den OMR-Podcast am Ende als Live-Format auch noch irgendwie weiterentwickelt und dann auch vielleicht mal irgendwie in Regionen geht, wo wir halt nicht so oft waren, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, wo haben wir die Aufnahmen gemacht? Ich habe ja gesagt, viel Hamburg, viel Berlin, paar Mal München, paar Mal Frankfurt, Ostwestfalen-Lippe zum Beispiel, könnten wir auch mal irgendwie Live-Podcast machen, ne? Oder irgendwo Sachsen, Thüringen, Saarland beispielsweise, würde sich Kollege Roland Eisenbrand freuen.
Der Saarländer. Ja.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Vielen Dank, Flo. Es gibt noch ein anderes Thema, was du auch mit betreut hast, aber da würden wir jetzt, um auch hier sozusagen nochmal jemand anders mit in den Podcast zu holen.
Diversity,
genau. Unsere Kollegin Julia Gümbel mal dazu holen, weil die nämlich ein bisschen was über das neue Cover erzählen kann. Hi.
Hallo.
Hallo.
Na?
Setz dich bitte.
Ich setze mich.
Willkommen. Erzähl mal, was du bei OMR machst, Julia.
Oh, sehr viel. Also, ich habe ja angefangen, da habe ich zusammen mit Flo und Noah OMRX irgendwie probiert, ein bisschen
Flo aufzumachen. Adomite, muss man
Flo
dazu sagen.
Ne? Genau.
Es gibt hier sehr viele Flos bei OMR, das kann leicht zu Verwirrung führen.
Genau, und dann habe ich nebenbei noch Marketing gearbeitet und habe da ein bisschen probiert, habe mich überall so ein bisschen eingemischt in so Texte und die Außenwirkung und sowas alles. Genau, und jetzt hat sich das dahin zu entwickelt, dass ich das Videothema bei OMR betreue.
Ach, nicht nur das Video, du bist auch verantwortlich für den neuen Gesamtlook des Podcasts.
Ja, das hat sich jetzt dadurch auch noch ergeben, weil ich dann eben meinte, ich will jetzt den OMR-Podcast, die Videos mal anfassen. Und dann hat sich dieser ganze Rattenschwanz dahinter ergeben.
Also wenn ich jetzt frage, wer hat dieses neue Titelbild verbrochen oder ersonnen oder erfunden, wie auch immer ihr es sehen möchtet. Also Julia ist sozusagen die Creative Directorin hinter dieser ganzen Relaunch des Podcast-Entwicklung.
Genau, ich glaube, man muss halt sagen, wir haben uns vorgenommen, für 2024 mit einem neuen Titelbild zu starten, also das Cover des OMR-Podcasts neu zu machen. Und wir haben gedacht, es macht vielleicht Sinn, nochmal so ein bisschen zu erklären, wie es abläuft oder wie es ist, wenn man mit Philipp Westermeier ein Fotoshooting macht.
Viel Arbeit.
Viel warten, lass mich raten, warten.
Es war, das Warten ging eigentlich, aber es war im Vorhinein, fand ich, viel Arbeit, weil wir sind ja dann mit Konzepten auf dich zu und sowas.
Stimmt.
Und da war Philipp dann nicht so richtig überzeugt und war so, nee, das ist mir irgendwie zu viel, das ist mir zu aufgeregt, ich will ja eher so in den Hintergrund und sowas, also er ist ja keiner, der viel war und wo macht. Und dann mussten wir unsere Konzepte immer irgendwie noch ein bisschen umwandeln, ein bisschen reduzieren, irgendwie anpassen und dann haben wir uns geeinigt. Auf ein Konzept, was Philipp quasi in seinem Natural Habitat irgendwie zeigt. Das fand er dann ganz angenehm.
Ich fand es eine mega Idee von euch. Ich fand es irgendwie, ihr habt es irgendwie super gemacht, auch generell das zu erkennen. Das war mir nämlich nicht so klar, dass man sozusagen ein Podcast-Cover mittlerweile ja viel mehr ist. Du brauchst da eine Story zu, das kommt halt immer wieder, das wird dann als Episoden-Cover wieder verwendet und dass man auch sieht halt, was andere Podcasts in Deutschland, in den USA zum Teil aus dem Cover rausholen, war mir so nicht klar. Und wie man da so ganze Welten mit aufziehen kann. Und als ich das dann gecheckt habe, habe ich dann schon gedacht, okay, cool, lass mal in die eine Richtung gehen, die ihr da vorgeschlagen hattet. Und ich finde schon, dass es echt, ich hoffe, dass es sich lohnt, das jetzt umgebaut zu haben.
Ich glaube, am Ende merkt man es auch bei YouTube oder so, ne, dass diese Thumbnails wahnsinnig aufwendig teilweise. Wir haben ja irgendwann bei Mr. Beast, wie viel der in dieses Bild dann quasi letztlich investiert. Ne? Also, dass man einfach sieht, so, wir leben in einer Welt, die irgendwie sehr getrieben ist von Bildern, von Bewegtbild natürlich auch. Und das am Ende auch bei einem Audiomedium, am Ende ist, glaube ich, wichtig ist, dass da so der Look, ja, wie du gesagt hast, ne, eine Geschichte erzählt. Aber das heißt, welche Geschichte erzählt ihr denn beim Cover? Ne, man sieht, also muss man glaube ich sagen, könnt ihr euch auch angucken, aber man sieht Philipp am Schreibtisch sitzen, tatsächlich bei uns hier bei OMR im Großraumbüro mit der Redaktion zusammen. Haben
müssen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann müsst ihr es ja angucken, weil es ist ja sozusagen der Button, auf den man klickt, oder?
Ja, genau. Hoffentlich. Also jetzt sollte es geändert sein. Also, ja.
Wir können eigentlich sicher sein, dass es jeder gesehen hat.
Genau. Insofern, dass es auch gefallen ist, weil es ist ja schon was anderes als diese Backsteinwand.
Stimmt, diese jahrelange Backsteinwand, ich fand sie auch schön, muss ich sagen.
Deswegen, aber, und das war nämlich auch ein Problem, das dachten wir zwischenzeitlich auch, das ist ja irgendwann auch, also dieses Bild hat ja keinem von uns irgendwie gefallen, sondern das war ja eher so ein bisschen,
wie ist das denn entstanden,
war ja sehr spontan.
Mit der Backsteinwand.
Ja, ja, wie ist denn diese Backsteinwand entstanden?
Das Bild geht ja noch viel weiter eigentlich. Das ist ja nur ein Ausschnitt von dem Bild, ne? Das Originalbild geht ja quasi noch weiter irgendwie nach rechts und dann stehen ja noch ganz viele Autos und so. Das ist ja bei uns hier im Hinterhof vom OMR. Ob das
schon vor ein paar Jahren mal geschossen worden. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war. Aber irgendwer hat es dann sozusagen ausgeschnitten so und damals haben wir es dann genommen und ich fand das eigentlich, ja, es hat halt irgendwie nichts gekostet. Es war irgendwie so fertig. Und ich dachte, dafür sieht es echt super aus. Und ich hatte mir auch damals nicht klar gemacht, was das Podcast-Cover für eine Relevanz hat. Und ja, es hat auch, finde ich, bis heute eigentlich gut funktioniert. Aber gut, ihr habt es dann irgendwie nicht gut gefunden alle. Und dann war mich am Ende überzeugt. Aber ich hätte es jetzt auch noch ein Jahr weitergemacht. Also kein
ich finde es gar nicht schlecht. Ich glaube nur, insgesamt gibt es halt auch so immer, man braucht immer so ein bisschen, man muss sich immer mitentwickeln, ne? Also wie wir jetzt mit inhaltlich quasi versuchen, den Podcast weiterzuentwickeln, macht es dann auch irgendwann Sinn, den Look sozusagen so ein bisschen anzupassen.
Ja.
Und aber jetzt, jeder hat das Cover gesehen, aber was gibt es denn auf dem Cover
aber
zu sehen?
Lass du Gümbel in Ruhe. Nicht irgendwie abwerben oder so, dass ihr auch irgendwie neue Cover haben wollt, eine neue, weiß ich nicht, Homepages. Lasst sie in Ruhe.
Aber nein. Jeder hat das Cover gesehen, aber was gibt es denn vielleicht auf dem Cover zu sehen, was nicht jeder bemerkt hat?
Ja, genau. Also es gibt das Lustige war ja erstmal, dass wir dann quasi, also Philipp hat die Idee abgenommen, wir haben Shooting-Tag vereinbart. Und dann war das aber so, also das Konzept dahinter ist, dass es ihn und seine Umgebung in echt zeigt, aber wir mussten das in echt halt noch so ein bisschen verändern, sodass es halt trotzdem gut auf einem Foto aussieht. Weil wenn man das jetzt einfach nur so geschossen hätte, wäre das halt unordentlich gewesen, aber
das Büro ist doch nicht unordentlich.
Aber wäre halt keine schöne Unordnung gewesen. Und an unserem Shooting-Tag kommt dann halt Wesse ins Büro und hat dann halt auch eben, glaube ich, erwartet, dass er da hinter seinem Schreibtisch sitzt und dann halt das Foto geschossen wird. Aber es sieht halt trotzdem alles irgendwie anders aus. Und ich glaube, das war dann trotzdem erstmal so ein Schockmoment für dich, dass du da reingekommen bist und dann warst du erstmal so, oh, okay. Hat sich umgedreht und ist dann erstmal wieder rausgegangen. Musste, glaube ich, ein bisschen überlegen. Und
ihr habt die Fenster abgehängt und so. Ihr habt da schon irgendwie so, sagen wir mal, professionelles Foto-Setting gemacht und das war mir so gar nicht klar. Es ist halt so, aber
deswegen, ja, er hat sich auf seine gewohnte Umgebung eingestellt und dann war es ganz anders. Ja, und dann hat er sich aber dahingesetzt und hat alle coolen Sachen irgendwie mitgemacht. Der Fotograf Leo, auch aus unserem Design-Team, hat ihn da mega gut eingefangen, hat noch ein paar Videos gemacht. Und die Geschichte dazu war einfach, dass wir quasi den Schreibtisch genommen haben, ihn versucht haben, so zu lassen, wie er ist, aber dann auch versucht haben, so kleine Gimmicks noch mit einzubauen. Ne? Also wenn man da mal genauer raufguckt, guckt man vielleicht so ein bisschen auf so kleine Sachen, auf diese Unordnung, die man da raufguckt. Und das sind aber alles echte Sachen, die alle Philipp gehören. Die Schuhe auf dem Schreibtisch gehören ihm. Wir waren im Lager, da ist so eine Lampe, die aus einem Bierglas gemacht wurde.
Wurde mir geschenkt.
Die ist da, ja, die wurde ihm geschenkt. Also es sind wirklich alles Sachen. Da war der Basketballkorb, hing auch noch da an dem Monitor. Den Monitor benutzt er übrigens nicht, aber der sah einfach schön aus fürs Bild, um eine Umrandung zu schaffen. Das ist so ein Basketballkorb, den man sich irgendwo rankleben kann. Und ich glaube, der hing mal auf der Herrentoilette hier, oder? Als es noch ganz klein war. Also es sind alles Sachen, die hier wirklich in Gebrauch gewesen sind.
Okay, das heißt, man kann so ein bisschen sich mal angucken, was Philipp im Laufe der Jahre so angesammelt hat an Accessoires, die wir jetzt dann tatsächlich, ja, wie im Museum so ein bisschen nochmal rausgekramt haben, um für so ein Cover dann nochmal sie zu reaktivieren.
Eines Tages gibt es ja hoffentlich das OMR-Museum.
Darauf genau.
Mein Kollege Simon Schumacher, ein anderer Simon, weiß schon Bescheid. Ich habe ihn fest im Auge als den Museumsguide. Mal gucken, ein paar Jahre brauchen wir noch.
Ja, Julia, dann vielleicht nochmal zum Thema Video. Was wird nächstes Jahr beim Thema Video wichtig für den Podcast? Also wie wollen wir da weitermachen?
Ja, viel. Also wir müssen ja das erstmal irgendwie alles glatt ziehen. Wir müssen da einen glatten Prozess bekommen, dass wir die Videofolgen veröffentlichen können, wenn die normalen Podcast-Folgen. Spotify-Video wird jetzt ein großes Ding. Wir verändern auch echt zum Jahreswechsel alles an Thumbnail, Intro, Outro. Das soll alles einen schönen, freshen, neuen Look bekommen. Schöne Shorts, Reels und sowas. Da müssen wir jetzt ordentlich Gas geben, damit wir noch mit dabei sind bei dem Rutsch von Video.
Das finde ich auch tatsächlich echt krass, wenn man sich überlegt, ich bin jetzt 2 Jahre bei OMR und ich weiß noch, als ich mit Philipp das erste Gespräch geführt habe, dann hat er gesagt, mein Wunsch ist, dass wir jeden Sonntag einen Podcast-Artikel veröffentlichen, dass der auch wirklich sonntags kommt. So. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem, also ist ja nicht so schwierig, aber es, natürlich, wenn man in so einem Redaktionsalltag ist mit einem viel kleineren Team, ist es am Ende doch die Herausforderung. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir das eingeführt haben, einen Podcast-Artikel am Sonntag zu machen. Und wenn man sich überlegt, wie viele Schritte und wie viele Leute jetzt in so einen einzelnen Podcast mit einbezogen sind, ne, mit Zitaten für Zitatkacheln und mit Snippets für Videos und mit irgendwelchen Reels und mit dies und mit das, es ist einfach... Ja, man hört am Ende die Folge, aber drumherum ist so viel anderer Content für andere Plattformen entstanden, was man, glaube ich, oder was vielen, glaube ich, gar nicht so klar ist.
Ja, unsere Asana-Aufgaben werden einfach immer länger.
Absolut, ja.
Immer mehr Leute involviert. Ja.
Perfekt, ja. Hast du denn auch eine Highlight-Folge dieses Jahr gehabt? Also, wo du sagst, so, die hast du gerne gehört?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch einfach biased, weil ich das Video auch geschnitten habe und weil Raff das natürlich auch gut promotet hat und sowas, aber ich fand die Folge einfach mega cool. Der hat einfach eine geil angenehme Stimme, der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Wahrscheinlich die beste Podcast-Stimme, die ich je gehört habe.
Wirklich, also krass. Man kann einfach nicht aufhören, das zu hören. Auch nach 2 Stunden wird es einfach, ich dachte wirklich, es geht einfach nicht. Ja. War mega cool. Und das dann auch zu sehen, fand ich noch besser. Aber wie gesagt, ich bin da auch sehr biased, aber ja.
Bist du Raff Camora-Fan?
Ich war davor kein Raff Camora-Fan, nein, überhaupt nicht. Aber jetzt auf einmal, ich sehe Raff, ich kenne dich.
Ja, ich glaube, das ist am Ende auch das ist schon faszinierend. Also auch Mario Götze zum Beispiel, ne? Du kennst Leute aus einer Rolle und plötzlich reden die über was ganz anderes in einer anderen Rolle und man denkt so, ach krass, interessant irgendwie, ne? Also man lernt die nochmal ganz anders kennen.
Voll, das fand ich übrigens bei Marcel Remus, fand ich das auch so. Den kannte ich auch davor überhaupt nicht und auf einmal sitzt der hier, lustiger Typ, kann mega gut reden, erzählt da auch aus dem Nähkästchen und sowas alles. Also die fand ich auch richtig cool und unterhaltsam, die Folge.
Vielleicht zum Abschluss dann nochmal, Philipp, gibt es denn schon Aufnahmen im nächsten Jahr, auf die du dich freust? Also
ich freue mich auf jeden Fall, habe ich ja schon jetzt auf diese New York-Reise. Da haben wir ein, zwei Sachen vor. Ich bin super neugierig, David Zwirner, ein deutscher Typ, der seit Jahren in den USA lebt, aber einer der wichtigsten, erfolgreichsten Galeristen der Welt ist, so Nummer 2 oder 3. Zum Beispiel, da habe ich Lust zu. Rund um die Euro gibt es sicherlich Aufnahmen auch dazu mit Protagonisten. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Sportfan. Hat ja schon mal die Super Bowl-Tour gemacht mit Sven damals. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach da bei Olympia in Paris auch was machen dürfen, auch richtig aktiv mit dabei sein, nicht als Sportler, aber irgendwie mit dem Deutschen Olympischen Komitee zusammen, da im Deutschen Haus gibt es Pläne. Genau, das sind sie wahrscheinlich dann auch wieder Highlights. Noch ist es nicht ganz alles genau festgezogen, aber das dürfte kommen. Und ansonsten muss ich auch sagen, also selbst so eine Folge wie jetzt mit Pip, so die Prognosefolge, finde ich es einfach, weil ich weiß, was kommt. Ich weiß nicht, welche Prognosen kommen, aber ich weiß, es wird eine gute Folge werden. Das ist irgendwie nicht so für mich jetzt komplett verrückt, dass man sich da wahnsinnig anstrengen muss, sondern es ist auch irgendwie angenehm. Freue ich mich drauf. Aber es gibt, also ich bin auch neugierig, was es noch so an neuen Kollaborationsideen gibt. Demnächst gibt es halt eine Kollaboration mit der Zeit. Wir hatten eine mit Manager-Magazin, eine mit Spiegel, jetzt eine mit Atze und Leon. Auch so zu gucken, mit dem kann man noch so zusammenarbeiten und mit DOSB, mit dem DFB vielleicht, rund um die Euro. Also mal schauen.
Ja. Alles klar, also es bleibt spannend. Also das heißt, wir können schon mal festhalten, nächstes Jahr irgendwie mehr weibliche Gäste im Podcast, weniger Wartezeit für Audio-Producer Chris.
Mehr Video.
Mehr Video, genau. Und ja, vielleicht auch irgendwie dieses Format nochmal, wenn euch das gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht mehr.
Und vor allen Dingen auch ein neues Rabbit Hole, ne? Wann kommt das neue Rabbit Hole?
Ja, wenn es fertig ist, sage ich jetzt mal. Im Sommer. Nein, wir haben geplant, im Sommer zu starten. Aber ja, es ist natürlich immer, wir sind schon mitten in der Recherche.
Die und Latte hängt natürlich hoch. Also wer jetzt noch mehr von Florian Rinke hören möchte, den ihr jetzt ja hier auch irgendwie viel gehört habt, er hat ja einen Dauerbrenner, einen Evergreen geschaffen mit dem Rabbit Hole über die Samba-Brüder. Kann man auch nochmal nachhören, wer es verpasst hat. Und im nächsten Sommer, habe ich jetzt gerade verstanden, ist jetzt zugesagt, gibt es Neues.
Bevor es jetzt noch merkwürdiger wird, wenn der Chef seinen Mitarbeiter lobt oder einen Mitarbeiter den Chef interviewt und andere Mitarbeiter sagen, wie cool die Folgen mit dem Chef sind, beenden wir das jetzt mal hier. Vielen Dank fürs Hören. Gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr es gefunden habt. Unterstützt noch die Adventsaktion, die ja noch ein bisschen läuft bis Jahresende. Und ja, dann weiterhin viel Spaß mit dem OMR-Podcast. Danke.
Ciao, ciao. Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das es in Berlin gibt, seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wojcik, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt's auf der TOA und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOA Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, TOA OMR, ein Wort, TOA OMR, 6 Buchstaben eingeben, dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.